Oder du holst für ein Rennen Bottas Bowling Alley zurück und machst es wie in Ungarn und schickst Bottas einmal ganz groß kegeln und dann bowlt er sich einmal durch die Mitte des Feldes.
Ja, oder du hoffst einfach, dass Verstappen mal wieder nicht das Teamgame spielt. Das kann auch passen.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast, Episode 40. Wir hatten ein unglaublich spannendes Sprintwochenende, meiner Meinung nach, in Brasilien, in Interlagos. Ich weiß nicht von Perkes Reaktion, die ich hier gerade sehe, ob Perke mir so hundertprozentig zustimmt. Aber ich denke, overall würde ich sagen, es war ein sehr, sehr geiles Wochenende.
Sogar ich muss sagen, das Sprintwochenende, mit dem konnte ich mich doch mal anfreunden. Und wenn ich das sage, dann hat das was zu heißen, glaube ich. Also, wenn man Sprintwochenenden oder Sprints immer so machen würde, einfach immer Interlagos, dann bin ich auch fein damit.
Also das Sprint-Format an sich, wir haben oft genug drüber gesprochen, ich glaube, wir sind da großer Meinung, aber dass wir doch mal einer Meinung sind, was das Ganze angeht, überrascht mich jetzt ein wenig, bin ich ehrlich. Aber schön, muss auch mal sein, nicht wahr, Perke, muss auch mal sein. Ja, wir können also ja nicht in jeder Episode gegeneinander sein.
Ich glaube, der Punkt wird heute bestimmt noch irgendwo kommen, aber irgendwann müssen wir ja auch mal einer Meinung sein. Und ey, wenn Sprintrennen so läuft, wenn ein Sprintrennen von vorne bis hinten Action bietet, dann bin ich der Letzte, der damit Probleme hat.
Ja, gut. Ich würde sagen, Perke, wir fangen ganz vorne an, am Rennwochenende bei FP1. Wir hatten ja nur ein einziges Training, wieder durch das Sprintformat letztendlich. Ich sag's mal so, nicht wirklich groß ereignisreich, jedenfalls jetzt nichts, was unbedingt wirklich groß hängen bleibt im Kopf, was das erste freie Training angeht. Was aber an demselben Tag dann noch sehr interessant wurde, muss man sagen, ist nämlich das Wetter, was wir in Interlagos gesehen haben, was dann nämlich nach FP1 im Qualifying wirklich, ich will jetzt nicht kurios sagen, aber irgendwo habe ich sowas auch noch nie in meinem Leben zuvor wirklich gesehen gehabt. Das heißt, kurios beschreibt es wahrscheinlich trotzdem am besten.
Ey, wie das da zugezogen ist, ne? Diese dunklen Wolken, das war ja wirklich, als ob das ein Weltuntergangsfilm war, der da gerade gedreht wurde. Da sah es ja komplett aus, als wäre da Land unter. Und das war später auch. Es sind ja wegen dem Wind dann wirklich Tribünendächer eingestürzt. Also das sah schon heftig aus. Irgendwie, die Fahrer fanden es auch komisch. Es sieht nach Regen aus, es hat sich nach Regen angefühlt, aber irgendwie war der Regen nicht so wirklich da, so hat es Leclerc beschrieben. Aber das sah schon so aus, als ob du da nicht mehr fahren kannst. Und als die Fahrer dann fertig waren, ausgestiegen sind, dann war da auch auf einmal ein Platzregen. Dann hat es gegossen wie aus Eimern. Also das war wirklich, das war verrückt.
Also es war eigentlich das perfekte Szenario, wenn man es so sagt, dass ein Haas wieder auf Pole hätte stehen können.
Wieder ein Magnussen.
Es ist aber nicht passiert, denn letztendlich haben wir Verstappen als ersten, ja, schnellsten gehabt, Leclerc dahinter. Auf P3 hatten wir,
Lance Stroll
hatten wir auf 3 und Fernando Alonso auf 4. Das war ja die Überraschung des Tages.
Second Row Lockout von Aston Martin.
Ja, dass die Lanze so ein bisschen weiter vorne war. Gut, ich sag's mal so, ich habe nicht erwartet, dass Lance dann irgendwas groß reißt aus dem Ganzen hin, aber overall hat mich sein Wochenende dann doch überrascht. Dazu kommen wir aber noch später, das will ich jetzt nur mal so anschneiden. Ja, diese Wetterfront, was da kam, also es wurde ja gefühlt auf einmal Nacht, selbst Fernando hat ja am Funk dann auf einmal gesagt, it's night. Es war unglaublich. Selten sowas gesehen. Und auch die Fahrer, wie du es ja schon gesagt hast, haben ja selber gesagt, es hat sich irgendwo trocken angefühlt, die Strecke, aber auch irgendwo nicht. Und es war so ein ganz komisches Gefühl, was noch keiner so wirklich erlebt hat. Leclerc hat ja, glaube ich, auch am Funk gesagt, I've never experienced something like this before in my career. Und auch dann nochmal im Post-Interview. Sehr kurios. Aber ja, es blieb ja dann letztendlich nur beim Freitag so. Ich würde mal sagen, kommt das bestimmt noch mal in den nächsten Jahren auf uns zu? Vielleicht? Ich würde es nicht ausschließen.
Brasilien ist für so ein Wetterchaos ist Brasilien immer gut. Und ja, Brasilien hat ja den Vertrag verlängert, das war ja jetzt auch, bis 2030 ist ja Brasilien. Ich würde es nicht abschreiben, dass das dann noch mal ganz verrückt wird.
Aber haben wir es jemals schon in diesem Ausmaß gesehen, ist die andere Frage.
Dieses eine, also unfassbar Starkregen in Brasilien hatten wir ja schon oft. Aber dass das so ein komisches Wetter war, wahrscheinlich noch nicht.
Es ist halt wirklich direkt zugezogen. Innerhalb von einer Minute gefühlt war es auf einmal komplett dunkel geworden. Sehr, sehr kurios. So, genug vom Qualifying am Freitag. Ich glaube, das war ein Highlight, was, glaube ich, jeder irgendwie mitbekommen hat. Dem konntest du, glaube ich, gar nicht wirklich entkommen von Social Media, was da an Bildern rumgeflattert ist. Gehen wir weiter zum Samstag. Der war mindestens genauso interessant und kontrovers, was das auch angeht, weil wenn wir uns zum Beispiel das Sprint-Shootout angucken, ich glaube, das war so ziemlich auch der Moment, den man sich am meisten gemerkt hat aus dem Ganzen, vom Format her, dass Ocon und Alonso einfach kollidiert sind. Und es war ein, ich will jetzt nicht sagen, komplett verrückter Crash, aber er war schon irgendwo ziemlich bizarr, der Unfall.
Ja, das war wirklich aus dem Senna S raus auf die lange Gerade. Und Alonso wollte Ocon Platz machen, weil Ocon gerade eine schnelle Runde angefangen hat. Aber Ocon hatte halt das Auto ein bisschen verloren und ist dann komplett in Alonso reingerauscht. Klar kann man sagen, ey, Alonso hätte noch mehr nach rechts fahren können, hätte er auch machen können. Aber auch er rechnet ja nicht damit, dass Ocon wirklich das Auto so ein bisschen verliert und dann, das war ja auch nicht mehr Ideallinie, was Ocon dann gefahren ist. Er hätte, wenn er das Auto normal gehabt hätte, wäre er ja auch weiter links gefahren.
Ja, die Ideallinie geht ja am linken inneren Körb lang.
Ja, und dann hätten die, dann wären die sich nie in die Quere gekommen, aber dadurch, dass Ocon halt zu weit auf den Körb gekommen ist, auf den etwas höheren Körb innen gekommen ist, hatte er halt keine Kontrolle mehr und ist dann so ein bisschen rausgerauscht, sag ich mal. Und dann haben die sich halt unglücklich getroffen.
Also das Ding ist, wir haben ja auch davor schon gesehen, ich weiß nicht, ob es auch bei Norris war, bei Piastri war es auf jeden Fall, dass auch Piastri an der Stelle schon etwas, ich sag jetzt mal, Rutschprobleme hatte, sobald man da hochgekommen ist. Und dementsprechend, ja, SD Bestie, sage ich jetzt mal, hat für mich die Schuld am Unfall. Man kann es auch von mir aus ganz klar als Racing-Incident abstempeln, ja, weil letztendlich, ja, es ist zwar Ocons Schuld, dass er auf den hohen Teil vom Curb kommt und das Auto verliert, aber wir reden hier auch wieder von Bruchteilen von Sekunden und er ist dann halt, er lenkt zwar gegen, aber eigentlich ist er auch nur noch ein Beifahrer in dem Crash letztendlich. Und gut, was soll Alonso machen? Das war auch das, was ich gesagt habe. Er kann noch deutlich weiter rechts sein und komplett an der anderen Seite. Die Frage ist ja, hätte es die Bestie ihn nicht trotzdem mit abgeräumt? Weil ich persönlich glaube, dass Ocon das Ding wahrscheinlich so oder so in die Wand gesetzt hätte oder wenigstens abseits der Strecke irgendwo hin platziert hätte. Ob es vielleicht in die Wand gekommen wäre, keine Ahnung, aber ich bleibe der Meinung, dass er es definitiv nicht auf der Strecke gehalten hätte, unabhängig davon, ob Alonso jetzt da war oder ob Alonso jetzt nicht da war.
Ja, und das Ganze hat dann zu einer roten Flagge geführt im Sprint Shootout 1, im ersten Segment des Sprint Shootouts, was dann jemand wie Lance Stroll natürlich hart getroffen hat, der am Vortag noch sein Auto auf P3 gestellt hat, war dann nur P17, war dann direkt raus deswegen. Und dann ging es halt weiter. Q2 ist nicht viel passiert, nicht sonderlich viel. Alonso konnte halt auch nicht mehr fahren, weil sein Auto kaputt war. Das war natürlich auch nervig für ihn. Aber Q3 ging es dann auch wieder richtig ab, weil da sind Sachen passiert, mit denen hätte man nicht unbedingt gerechnet.
Ja, das Ding ist halt, Interlagos ist meiner Meinung nach auch einfach eine Strecke, die ist für Action gut. Du kriegst in jeder Session irgendwie, was auch immer, deine, your fair share of Action, wie man so schön sagt. Und ich denke auch SQ3, also ja, Q3, ob du es jetzt SQ3, Q3, wie auch immer nennst, ist ja
wurscht. Ja, jeder weiß, was gemeint ist. Das passt
eben. Es war kurios, weil Norris letztendlich ja zum Beispiel, welcher dann ja auf der Sprint-Pole quasi stand, gesagt hat, seine Runde war eigentlich nicht gut und sie hat sich auch richtig schlecht angefühlt, die Runde. Und dann kommt auf einmal sein Engineer über den Funk und sagt, ey, Bruder, du stehst auf P1, gut gemacht. Und er so, wie, how, hat er einfach nur gesagt am Funk. Und ich glaube, er war wirklich überrascht, weil eben auch wieder da das Szenario war, soweit ich es jetzt von Norris mitbekommen hatte, dass auch da die Strecke sich wieder nicht 100% normal angefühlt hat, sondern auch wieder so ein bisschen komisch. Also korrigiere mich gerne, falls ich Sachen sage, die nicht stimmen. Nö, aber meiner Meinung nach,
das ist alles richtig, was du hier sagst.
Von dem, was ich mitbekommen habe, war Norris auch wieder der Meinung, dass die Strecke sich wieder komisch angefühlt hat und die Runde noch nicht so das Wahre war. Und auf einmal stand der Mann auf Pole und wusste gefühlt nicht, was abgeht.
Der hat wahrscheinlich selbst nicht damit gerechnet, dass er die Red Bull bzw. Max Verstappen wirklich schlagen kann. Am Ende waren es auch nur 600. Das war denkbar knapp. Auch Perez im Sprint-Shootout sehr nah dran gewesen. Perez nur 700 weg von Verstappen gewesen. Generell der Samstag lief auch gut für Perez. Der hat gezeigt, dass er es auf jeden Fall kann. Wenn er in Flow kommt, wenn er die richtige Strecke hat, wenn das Setup passt, dann hat er gezeigt, er ist ein guter Fahrer. Er kann es halt nur
Er
nicht
war das ganze
konstant
Wochenende
zeigen.
sehr stark, muss man
Der
sagen. Also
hat ein
das.
klasse Wochenende gezeigt, auf jeden Fall. Das hat ihm auch geholfen, was die Fahrerwertung angeht, dieses Wochenende. Aber dass Norris da wirklich auf 1 steht am Ende und dann von der Pole ins Sprintrennen reingeht, was ihm am Ende nicht so viel gebracht hat. Aber dass er das überhaupt mal schafft, dass er Verstappen da schlägt, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Achievement für ihn.
Ja, ganz klar. Ich würde einen Punkt gleich vorgreifen, den wir für ein bisschen später
Jawohl.
reingehauen haben. Und zwar, wir haben ja gerade schon über Perez geredet und in dem Zusammenhang, gerade auch wenn wir jetzt den Sprint uns angucken, wo Perez gut performt hat, P3 hat er geholt letztendlich, war eine solide Performance. Wenn wir uns dann aber auch das Rennen am nächsten Tag angucken, hat Perez auch eine super Performance hingeliefert, hat sich in den letzten Runden ein echt starkes Battle mit Alonso geliefert. Was dann am Ende durch ein ganz knappes Fotofinish letztendlich beendet wurde. Auch absolut spektakulär das Ganze gewesen. Ich
0,05 Sekunden waren es, meine ich, oder?
0,053, ja. Ich bin wirklich auf, also ich hab's im WhatsApp-Channel geschrieben oder auf TikTok, ich weiß gar nicht mehr wo. Auf jeden Fall, ich bin wirklich auf meiner Couch gefühlt hin und her gesprungen in diesen letzten zwei Runden. Einfach vor Excitement. Klar, ich war für Alonso, nicht für Perez. Aber ich glaube, sind wir mal ehrlich, das war wahrscheinlich jeder in der Situation.
Wahrscheinlich schon, ja.
Vielleicht jetzt abgesehen von den Perez-Fans. Aber ja, ich weiß nicht. Also es war unglaublich beeindruckend von Perez sowie Alonso das Wochenende. Und für Perez stellt sich mir natürlich jetzt auch die Frage, ganz knapp P3 verpasst, P4 geholt, Lewis Hamilton nur P8 im ganzen Rennen geholt. Also Perez hat gut gemacht auf Hamilton,
Es sind jetzt
ordentlich.
32 Punkte und es sind nur noch
Und
zwei Rennen.
es sind, genau das ist nämlich der Punkt, auf den ich jetzt kommen wollte. Es sind noch zwei Rennen, Vegas und Abu Dhabi. Ich meine, ja, wir wissen, dass Perez auch gern mal ein Wochenende hat, wo er keine Punkte holt. Und es gibt kein Sprintwochenende jetzt mehr. Das war das letzte für diese Saison. Das heißt, die Punkte für Hamilton sind auch begrenzt. Aber wenn sich Perez irgendwo von den beiden wieder einen Ausfall leistet, dann wird dieser Titelkampf um, also Titelkampf sage ich jetzt schon, dieser Kampf um P2 wirklich noch mal heiß.
Glaube
Wenn
ich
er
nicht.
jetzt in Vegas eine gute Performance abliefert und mehr als 25 Punkte holt, also zum Abstand von Hamilton, dann war's das. Aber
Das war es auch
Hamilton.
jetzt schon. Ich habe es schon mal gesagt vor ein paar Wochen, aber jetzt war es das wirklich. Weil allein das, selbst wenn Checo jetzt in beiden Rennen 0 Punkte holt, gehen wir mal vom Worst Case für ihn aus, dann muss Hamilton einmal Zweiter, einmal Dritter werden und das schafft er nicht.
Never say never.
Ich sag jetzt never.
Also das
Ich
Ding ist
sag's
halt,
jetzt.
wenn ich eine Sache nie ausschließen würde, dann ist es, dass Lewis Hamilton auch noch mal ein Comeback machen kann.
Ne, ich schließe es jetzt
Weil
aus.
zum
So
Beispiel,
einfach.
als wir uns 2021 den Titelfight zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen hatten, wenn ich mich nicht irre, war es Mexiko, wenn ich mich nicht irre, wo Verstappen gewonnen hat und dann Hamilton so richtig, richtig deprimiert aus dem Auto ausgestiegen ist. Und man hat in seiner Körpersprache gesehen, der Mann war so gebrochen und wusste innerlich, dass er wahrscheinlich den Titel verloren hat. Und dann guck dir, was passiert
Ja,
ist.
dann
In
hat er auf einmal
Brasilien.
aber auch eine Rakete da ins Auto gesetzt bekommen. Das wird er jetzt nicht
Ja,
nochmal bekommen.
aber auch seine Mentality war sofort da. Er hat Rennen für Rennen für Rennen gewonnen und was für Rennen er gefahren ist. Und dann in Abu Dhabi hätte er auch gewonnen, wäre alles richtig abgelaufen. Also ja, es ist unwahrscheinlich, dass er Perez noch einholt. Aber A, traue ich Perez zu, dass der mal ein Rennen komplett wegwirft. Und auf der anderen Seite traue ich aber auch Lewis Hamilton zu, dass er eben ein Rennen auch mal überraschenderweise P2, P3 aus dem Nichts beenden kann.
Ja, ich meine, ich habe ja schon mal vor 3 oder 4 Rennwochenenden gesagt, der Kampf um P2 in der Fahrer-WM ist durch und jetzt wurde der auf einmal nochmal heiß. Ich glaube, nach der Disqualifikation von Hamilton in den USA habe ich gesagt, ja, das war's jetzt. Aber das war es ja dann gar nicht, weil Mexiko dann passiert ist.
Mexiko, null Punkte.
Ja. Ja, und jetzt sage ich schon wieder, das ist durch. Und wenn das jetzt wieder dafür sorgt, dass Hamilton doch nochmal rankommt, dann muss ich mir Gedanken machen, glaube ich. Dann muss
Wie
ich mir
viele
wirklich
Punkte hast du
Gedanken
gesagt, ist der Abstand jetzt? 32?
32, 32.
32,
In
okay.
zwei Rennen.
Das
Einmal Zweiter, einmal Dritter und Perez darf, glaube ich, nur einen einzigen Punkt holen. Dann wäre es unentschieden.
ja.
Aber dann würde
Das heißt,
Perez, glaube ich, auch
Hamilton
auf Rückreise.
muss Perez im nächsten Rennen mit mindestens 7 Punkten outscoren.
Um noch eine
Damit
reale Chance
seine
zu haben,
Title
ja.
Hopes offen bleiben
Ja,
letztendlich.
und dann muss er den Verstappen in Abu Dhabi besiegen und Perez darf keinen Punkt
Gut,
holen.
Gut, ich sag's mal so, du hast immer noch einen britischen Teamkollegen namens Russell, der auch gerne mal einen Red Bull am Hinterrad trifft. Also,
ja, aber der trifft auch gern dich selbst, wenn du der Teamkollege bist. Das macht er auch
richtig.
Gern. Der trifft generell jeden gern eigentlich.
Oder du holst für ein Rennen Bottas Bowling Alley zurück und machst wie in Ungarn und schickst Bottas einmal ganz groß kegeln und dann bowlt er sich einmal durch die Mitte des Feldes.
Ja, oder du hoffst einfach, dass Verstappen mal wieder nicht das Teamgame spielt. Das kann auch passieren.
Fun Fact, da habe ich heute jetzt irgendwie vor anderthalb Stunden ein geiles Interview mit Christian gesehen zwischen Martin Brundle von Sky UK und Christian Horner.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Gefragt hatte, on a scale of 0 to 100, how likely is it that Max is going to give away a win to Checo?
Ja, zwischen und dann, 0 und 1. Ja.
Und dann hat Christian einfach gesagt, zwischen 0 und 1. Also ja, das wird nicht passieren.
Wenn es um Sieg geht, gibt Verstappen die Position nicht her. Auch wenn's
nicht mal um Sieg, wenn es um einen Punkt geht. Der Mann, sobald es auch nur um den Fastest Lap Point oder sowas geht, wir haben es oft genug gesehen, der Mann will noch mal in die Box, der will im Notfall, riskiert der P1, der will diesen schnellsten Punkt haben. Und dementsprechend, es ist
da muss man dann so auch geil mal irgendwo, wirklich aber da muss man auch irgendwo mal das Ego von Verstappen in Frage stellen. Wenn nicht das, so da, für dich ist ja alles durch. Du hast allein die Konstrukteurs-WM gewonnen.
Darum geht es ja aber nicht. Es geht ja um die Rekorde. Es geht ja um das, was du noch erreichen kannst. Ich meine, er hat jetzt mit dem Rennen, hat er den All-Time-Highest-Win-Percentage-Rekord der Formel-1-Geschichte gebrochen. Der war davor von Ascari gehalten mit 75% aller Rennen in einer Formel-1-Saison. Das ist aber kein valid Argument. Das macht dieses Argument.
Das macht Verstappen nur stärker, das Argument.
Ja, genau. Das ist nämlich das, was ich auch meine. Viele sagen ja immer, ja, damals gab es weniger Rennen, damals war das noch nicht so einfach. Falsch, es macht es schwerer, je mehr Rennen dazukommen. Das heißt, eigentlich ist es umso mehr beeindruckend, dass er jetzt diese 75%-Marke von Ascari gebrochen hat. Ich glaube, das waren 6 aus 8. Die Ascari hatte. Und Verstappen hat jetzt, was sind's? Aus 21 Rennen hat er jetzt.
Ja, dann wahrscheinlich 16, ne?
Nee, der hat, Max Verstappen hat doch jedes Rennen bis auf Singapur und ganz am Anfang.
Am Anfang hat er 2 nicht gewonnen. Da hat Checo 2 gewonnen in Baku. In Jeddah hat Checo gewonnen.
Ich guck das jetzt nach.
Also in Jeddah hat Checo gewonnen und ich meine in Baku hat Checo gewonnen.
Ich guck das fix nach, warte.
Und dann ist Imola ausgefallen. Also müsste er
16, Imola ist ausgefallen.
16, das ist Rennen, unlucky 16 Rennen müsste er gewonnen haben. Singapur hat er nicht gewonnen. Singapur, Jeddah und Baku hat er nicht gewonnen.
Wo haben wir denn hier?
Er musste auch gar nicht mehr nachgucken, das haben wir jetzt schon hier geregelt.
Okay, alles klar. Das vertraue ich da jetzt einfach deinem Judgment. Ja,
Baku wurde Dritter. Und Jeddah wurde Verstappen 2. hinter Perez, ja.
Na gut, dann haben wir es so gelöst, alles klar. Folgende Sache würde ich noch dazu packen. Und zwar, wenn Verstappen jetzt noch die letzten 2 Rennen gewinnt, glaubst du, dieser Rekord wird jemals wirklich wieder gebrochen werden?
Nein, aber ich denke, das hat man schon über viele Rekorde gesagt. Rekorde, man denkt vielleicht, die kann man nicht brechen, aber irgendwann kommt jemand und bricht diesen Rekord auch. Irgendwann wird es passieren. Ob wir dann noch am Leben sind, das sei jetzt mal dahingestellt, aber irgendwann kommt diese eine Person, die auch diese Rekorde bricht. Diese eine Person gibt es immer.
Also du denkst, so es wird definitiv gebrochen werden, irgendwann der Rekord.
Irgendwann, ja.
Okay, gut. Dann will ich das Thema auch gar nicht weiter aufgeben.
Irgendwann wird auch jemand mehr als 7 Titel haben. So. Irgendwann passiert
Max Verstappen alles. Höchstwahrscheinlich, so wie es aktuell
Lewis läuft. Lewis Hamilton hat schon.
Ja, das würden die Hamilton-Fans sagen. So, genug von unseren Renntalks. Ich würde jetzt nochmal auf einen Punkt gehen und zwar auf wahrscheinlich für Ferrari-Fans den depressivsten Moment des ganzen Rennens beziehungsweise Wochenendes, nämlich das DNS von Charles Leclerc, dass er nicht mal gestartet ist, weil er ein Hydraulics-Problem hatte und dann das Power-Steering ausgefallen ist und das Auto dadurch in die Wand gesetzt hat.
In auf der Einführungsrunde.
Freaking Formation Lab.
Ach ja, das war auch.
Also,
auf einmal sieht man da einen Umschwenker zu einem Ferrari in der Wand und ich denke mir, das kann doch nicht schon wieder wahr sein. Du würdest von P2 starten und dann macht dein Auto da schlapp. Dann war auch, ich glaube, auch Funkspruch zu Verstappen, dem durchgesagt wurde, ey, pass auf, gelbe Flagge, und er hat gesagt, ja, ist ein Ferrari in Kurve 7, glaube ich, oder? Also, so, ist das scheiße alles. Und die, also die Ferrari-Fans, besonders Leclerc-Fans, tun mir so leid. Du hast ja auch gesehen, bei P1, Matt ist ja unfassbarer Leclerc-Fan. Er ist, obwohl er ist kein Fanboy, er ist just passionate. Und da, die haben auch am Ende ihres Twitch-Streams, weil die machen ja immer Live-Reactions dazu, haben die eine Statistik gepostet. Und als Leclerc an der Wand stand, als das gezeigt wurde, sind diese Viewer von denen auf einmal so in die Höhe geschossen, weil jeder diese Reaktion sehen wollte. Also Leclerc-Fans haben es echt nicht leicht.
Nee, das ist tatsächlich so. Aber auch die Saison für Leclerc sehr schwierig. Deshalb, ich habe hier gerade nämlich noch mal was rausgesucht, beziehungsweise gesehen. Und zwar Charles Leclercs 2023-Season, alle Rennen zusammengefasst auf das Highlight, was ausschlaggebend für das Rennen war. Ich fange mal vorne an. Bahrain, DNF. Saudi-Arabien hat er eine Strafe bekommen. Australien, DNF. Baku keine Probleme, P2 im Sprint, P3 im Rennen. Miami, seine Schuld, er hat das Auto in die Wand gesetzt, war aber auch, to be honest, ein ziemlich beschissenes Auto zu dem Zeitpunkt. Monaco, Strafe. Spanien, Probleme im Qualifying und Start aus der Boxengasse, also damit auch schon ziemlich beschissen. Kanada, strategische Probleme im Qualifying.
Strategische
Österreich.
Probleme hört sich doch gut an.
Österreich, Strafe im Sprint-Shootout, P2 im Rennen, keine Probleme. Silverstone, Electrical Issue in FP2 und Strategiefehler im Rennen. Das war nämlich das, wenn ich mich nicht irre, wo wir dann hatten, dass. Obwohl, nee, nevermind, das war letztes Jahr, Schere.
Mann, Mann, Mann.
Ungarn, 9 Sekunden Pitstop und kein Trinkwasser. Dann Spa, keine Probleme, P3 im Rennen. Holland, DNF. Monza, keine Probleme, P4 im Rennen. Singapur, Kühlungsprobleme während des Rennens und Strategiefehler. Dann Japan, keine Probleme, P4. Katar, Strafe im Sprint und dann das Rennen noch so weit, wie es geht, maximal ausgenutzt. Dann Osten, disqualifiziert, nicht seine Schuld. Mexiko, keine Probleme, P3. Brasilien, Lift and Coast, das ganze Sprintwochen, das ganze Sprintformat lang und dann DNS im eigentlichen Rennen.
Ist das
Ganz kurz
scheiß, boah, die
zusammengefasst,
Fans.
von dem, was ich aus dem Ding hier rauslese, wenn er ein Wochenende hatte, wo er kein Problem geholt hat, dann hat er
Minimum P4, oder?
immer P3, P4. Wenn er ein Problem hatte, dann war es ganz selten seine Schuld, zweimal oder so. Und oft Ferrari-Fehler oder technische Fehler.
Ja,
Der Mann hat
das
eine
ist
richtig,
krank.
richtig beschissene Saison
Das
und
ist krank.
größtenteils ist es nicht mal seine Schuld.
Ja, und dann guckt ihr es an, er ist immer noch nur 22 Punkte hinter Sainz. Und das
Das Ding ist
ist,
halt, wir
wow.
haben ja letztens drüber gesprochen, wie ist der Vergleich zwischen Sainz und Leclerc? Ist Sainz besser? Ja, punktemäßig ist Sainz besser, aber Leclerc hat auch eine so beschissen unlucky Saison. Das kannst du keinem erzählen aktuell.
Ja, das ist wirklich crazy. Aber wo du gerade sagst, jetzt schweife ich wieder ganz kurz ein bisschen ab, es tut mir leid, aber wo du gerade gesagt hast, Lift and Coast im Sprint in Brasilien, das ganze Rennen lang. Da wurde ja auch Verstappen gefragt, wie lange er denn im Sprintrennen pushen konnte. Oder ab wann er. Nee, er wurde
Ab
so
wann er seine
gefragt, ab wann er
Tires
das
gemanagt hat, ich weiß, was du
Tire-Management anfangen
meinst.
musste. Und er hat gesagt, ab der Outlap hat er schon Reifen gemanagt. Er konnte keine einzige Runde Flat Out fahren im Sprint,
Ja.
weil die Reifen das einfach nicht hergeben. Das ist auch
Und wir
da,
halten fest,
auch
der Mann
da eine
hat das Rennen
Maßnahme.
trotzdem 23 Sekunden vor Hamilton, also den Sprint 23 Sekunden vor Hamilton beendet. Also das war schon ziemlich. Ich will jetzt nicht sagen dominant, weil wir haben gesehen, der McLaren konnte einigermaßen mitgehen, der Aston Martin
Vor
auch,
Hamilton sogar
aber
34.
34 sogar im
Ja,
Sprint.
Hamilton wurde im Sprint nur Siebter.
Ach du Scheiße,
Da war
ist
ja
ja sogar noch
Norris
schlimmer.
relativ nah dahinter, 4,2 Sekunden nur
Ja.
im Sprint, aber
Naja.
sonst war die Konkurrenz weit weg. Ja.
Ach du Scheiße, Digga. Okay, passt aber perfekt zum nächsten Punkt, den wir hier aufgeschrieben haben, nämlich zwar Mercedes absolut gottlos beschissene Pace. Sorry, aber what was that? Seriously. Was zum Fick haben die eigentlich dieses Wochenende gemacht? Da lief alles schief. Die waren in Sektor 2 richtig gut im Kurvensektor. Absolut gut für den Mercedes-Sektor. Sobald es um Topspeed ging, ist der Mercedes gefühlt komplett auseinandergefallen.
Ja, Also man hat es ja auch gesehen, auch im Qualifying und im Sprint-Shootout sah das Auto jetzt nicht so schlecht aus. Im Sprint-Shootout P4 und P5, das ist komplett akzeptabel und im Qualifying war man P5 und P6. Das ist okay irgendwo. Das kann man mitnehmen. Aber wenn du dann im Rennen auf der Geraden von einem Alpine, und Alpine möchte ich nochmal anmerken, die haben 30 PS weniger als alle anderen. 30 PS
Ich glaube sogar
weniger.
35, wenn ich mich nicht
Oder
irre.
35. Und wenn du auf der Geraden von dem so abgefrühstückt wirst und da keine Chance hast mitzuziehen, dann weißt du, da läuft gewaltig was falsch. Und bei
Viel.
Mercedes, ich weiß nicht, was es war, aber da wurde einiges verkackt dieses Wochenende.
Viel schlimmer finde ich eigentlich aus Mercedes-Sicht. Du hast so ein beschissenes Wochenende und dein fucking Customer-Team, McLaren sowie Aston Martin, haben richtig gute Wochenenden. McLaren, wir wissen, kauft Mercedes-Engines und die Motoren von Mercedes im McLaren verbaut funktionieren super. Aston Martin hat dieses Wochenende extra entsprechend alle Upgrades, die die gebracht hatten nach Mexiko und so, komplett entfernt vom Auto. Die haben alle Upgrades weggeworfen, weggehauen vom Auto. Komplett gelöscht quasi. Und haben jetzt gesagt, okay, dann haben wir zwar absolut Verlust mit den Upgrades gemacht. Aber du hast ja gesehen, sobald die Upgrades vom Auto runter waren, das Ding ist wieder richtig gut gefahren und die Pace war da. Alonso P3 hat sich mit einem Red Bull battlen können mit Perez. Absolut gute Arbeit von Aston Martin. Wie bitter ist das bitte für Mercedes, wenn du siehst, dass selbst Aston Martin, die im letzten Rennen absolut bottom last gefühlt waren, es jetzt schaffen, ums Podium mitzukämpfen, wenn man selbst so miserabel versagt? Also, wir haben es in der Episode vorher angesprochen. 24 soll eine radikale Änderung für das neue Auto kommen. Es ist Make it or Break it. Entweder klappt's oder Mercedes hat ein richtig, richtig, richtig fettes Problem.
Ja, das sah wirklich nicht gut aus. Und Aston Martin, du hast es angesprochen, richtig gutes Wochenende. Ich freue mich auch fürs Team, weil es ist wahrscheinlich auch mental nicht einfach, wenn du am Anfang der Saison so on top bist, wirklich jedes Wochenende ein Podium holst. Und dann aus dem Nichts scheidest du wieder so Q1, Q2 aus, du kommst nicht mehr in Q3, kommst nicht, kämpfst gerade so um Punkte. So, also das wird für alle im Team auch mental nicht einfach gewesen sein. Und dann jetzt so ein Wochenende wieder zu haben, wo nicht nur Alonso performt, wo auch Lance Stroll zu einem gewissen Grad performt. So, das freut, also Stroll jetzt nicht unbedingt im Rennen, da wurde er 12. Aber was ist auch Stroll das Wochenende im Qualifying, im Sprint-Shootout, also nicht wohl irgendeine Session ist dann noch, ich glaube Sprint-Shootout ist dann in Q1, hab ich ja vorhin gesagt, Q1 war ausgeschieden. Aber auch er, ein klasse Wochenende im Qualifying, das waren wieder seine Bedingungen, in der Türkei hat er es auf 1 gesetzt, jetzt auf 3. Ich erwähne Türkei, die Pole von Stroll immer wieder gern irgendwie.
Es war ja auch ein cooles Session damals.
Ja.
Ich bleibe ja auch dabei. Türkei ist mit einer der besten Strecken, die wir haben auf oder hatten, sorry, auf dem Rennkalender. Deshalb finde ich es auch schade, dass sie weg ist, weil Istanbul Park einfach sehr geil war. Aber ja, es war aber auch to be fair halt wirklich sehr grenzwertige Bedingungen damals im Istanbul Park. Und auch das war der einzige Grund, warum Stroll das Ding auf Pole gesetzt hatte damals.
Ja, aber dann war er halt der, der am meisten da war. Und irgendwie war er jetzt dieses Wochenende bei nicht so leichten Bedingungen auch wieder da und hat das auf 3 gesetzt. Also irgendwas machen diese Bedingungen manchmal mit Lance Stroll, dass der da über sich hinauswächst. Ich meine, er hat Fernando Alonso geschlagen im Qualifying. Und das ist eine Leistung, weil Fernando Alonso ist auch in seinem fortgeschrittenen Alter Top 5 Fahrer, würde ich schon noch sagen, dass er der auf jeden Fall ist im Grid. Auch für ihn freut es mich und Alonso da wieder auf dem Podium zu sehen, ihn so strahlen zu sehen mit der Trophäe. Es war schön, ihn wieder da zu sehen, weil es war jetzt lange nicht mehr der Fall. So, es war richtig gutes Wochenende einfach für dich und ich habe mich
Also,
gefreut.
das Podium von Alonso war das erste seit Zandvoort.
Ja.
Also, es ist eine Weile her. Und es war sehr verdient, muss man ganz klar sagen. Jetzt muss man aber natürlich auch noch mal ein bisschen die Überlegung ranbringen, wenn ein Fernando Alonso in einem Aston Martin P3 vor einem Red Bull mit Sergio Perez holt, wäre es aus Red Bulls Sicht nicht schlauer, Sergio Perez zu dumpen und die Erfahrung beizubehalten und dir ein Fernando Alonso zu sichern für die nächste Saison.
Nein, wär's nicht.
Wieso
Ganz
nicht?
einfach, weil Fernando Alonso würde Stress machen wollen nach ganz oben. Und er hat auch mehr das Zeug dazu, Stress zu machen nach ganz oben. auch wenn ich nicht glauben würde, dass er Verstappen schlagen würde, aber er würde deutlich mehr mucken, als es Perez macht, sage ich mal. Und der nächste Fahrer, wenn jemand nochmal kommt, soll ja eh nur eine Übergangslösung sein. Und bei Alonso
Aber
weißt
wäre
du halt
Alonso
nicht.
nicht genau das?
Das ist halt die Frage. Du weißt nicht, wie lange er noch fahren will.
Ist
Und
richtig, aber
wenn du
wiederum,
einen
wenn.
Alonso hast, dann wirfst du den nicht einfach raus.
Ja, aber wiederum, wenn du ein Alonso bist und das absolute Top-Team der Formel 1 zu dir kommt und sagt, wir hätten dich gerne als zweiten Fahrer, die Bedingungen sind klar, zweiter Fahrer hinter Verstappen. Verstappen und Alonso verstehen sich einigermaßen gut.
Ja, weil sie keine
Würdest du das
Konkurrenten auf der
annehmen?
Strecke sind.
Also, weißt du, aus Alonsos Sicht,
Als
wenn du
Alonso würde ich es
Alonso
annehmen, als
wärst.
Red Bull würde ich den Deal nicht in 100 Jahren anbieten.
Ja, natürlich nicht. Aber aus Alonsos Sicht würdest du diesen Deal doch sofort
Da
annehmen, weil du
würde ich
sofort in
nehmen.
einem Top-Auto sitzen würdest. Und wenn Alonso in einem Aston Martin jetzt schon um Podien noch fährt, dann schafft der in einem Red Bull auch einen Rennsieg im besten Fall.
Ja, natürlich, aber das ist halt das, was Red Bull gar nicht will. Die wollen keinen, der Rennsiege holen kann, außer Verstappen. Wollen die gar nicht.
Ja, aber sie brauchen jemanden, der ganz locker und entspannt P2 in der Fahrerwertung ganz einfach zumachen kann. Und das kann Perez Stand jetzt nicht.
Ja, aber ich bin wieder da. Alonso würde Beef starten mit Verstappen. Es ist so. Er würde enger dran sein, als Perez ist. Wie eng, will ich jetzt nicht sagen, weil ich es einfach nicht weiß, wie eng es wäre zwischen den beiden wirklich. Aber du hast mit Alonso einen Fahrer, der, wenn er im Auto sitzt, der will auch Weltmeister werden. Klar, Perez will es auch, aber kann es nicht. Alonso könnte es, rein theoretisch. Auch wenn Verstappen sein Teamkollege ist, wird es da ohne Ende Stress geben. Und du siehst ja, was jetzt schon für Stress ist zwischen Verstappen und Perez, wo es dann nicht mal im Ansatz eng ist zwischen den beiden. Ich will gar nicht wissen, wie es dann kommt, wenn Verstappen einen Teamkollegen hat, der eng an ihm dran ist. Das will ich gar
Es
nicht
wird auf
wissen.
jeden Fall spannend werden für die Fans, sagen wir es so.
Ja, für die auf jeden Fall.
Ja, nee, also ich kann es mir vorstellen, ich könnte es mir richtig gut vorstellen, so eine Fahrerpaarung aus Verstappen und Alonso, ehrlicherweise. Passieren wird es tendenziell eh nicht, aber trotzdem vorstellen könnte ich es mir recht gut. Was mich allerdings freut, ist, dass wir jetzt erstmal kein Race-Weekend haben in der
Ein
Woche.
Wochenende Ruhe.
Also,
Schöne Ruhe.
genau,
Kann ich
das ist
endlich mal
es.
entspannt
Endlich
Fußball
mal.
gucken? Muss ich
Endlich
immer so auf
mal
zwei Bildschirmen irgendwie was machen?
Ruhe. Die letzten 3 Wochenenden waren jetzt dann irgendwann auch genug, sage ich mal. 3 Race-Weekends, 2 davon Sprint. Ja,
Ja, jetzt
ist ganz
hast du eine
schön, aber
Woche Ruhe
dafür.
und dann ist wieder ein Doubleheader. Der
Ja, aber
letzte
gut,
dieses
aber
Jahr.
ist dann der finale Stretch von der Saison. Finde ich ein bisschen schade. Ich finde, man hätte das auch noch mal in 2 Einzelne machen können und dann noch eins irgendwie in den Dezember reinlegen können. Finde ich ein bisschen schade, dass jetzt der Dezember dann schon komplett Ruhe ist, weil wir haben dann eine sehr, sehr lange Zeit, 4 Monate fast, wo gar nichts ist. Aber keine Sorge, wir bleiben trotzdem für euch natürlich auch
Gibt
über die
keine
Winterpause
Winterpause. Andere
da.
Podcasts gehen in die Winterpause. Wir nicht. Wir bleiben
Nein, wir
da.
bleiben hier jede Woche mindestens eine Episode, eine Bonus-Episode pro Monat. Dabei bleibt es wie immer. Zum genaueren Schedule kommt dann sicherlich später nochmal ein Update, wenn es dann soweit ist. Aber übernächstes Wochenende haben wir jetzt erstmal Las Vegas. Sehr gespannt, sehr gehypt, Daniel Ricciardo da endlich wieder zu sehen. Wieder,
Ja.
sage ich schon, endlich da zu sehen. Weil
Ja,
er war
ja.
ja derjenige, der sich's quasi gewünscht hat.
Ey, hast du auch, da wurde
Also,
ja
ja.
Verstappen auch zu gefragt zu Vegas. Das habe ich nur heute gesehen, deswegen sage ich es nochmal, wo wir gerade da sind. Er wurde halt gefragt, ob er sich auf die Strecke freut oder wie er die Strecke sieht. Und er hat gesagt, als er sie im Formel-1-Spiel mal gefahren ist, hat er mehr die Wand berührt, als er normal auf der Strecke gefahren ist.
Oh, das habe ich auch
Das
gesehen, das Interview.
fand ich auch gut, dass so ein Verstappen sagt, ey, mehr Wand geküsst als alles andere da gemacht in Game. So wird es in Real Life natürlich nicht sein. Der wird sich jetzt 2 Wochen lang sehr stark darauf vorbereiten. Aber finde ich witzig einfach. Eine kleine
Ja, also
Anekdote.
ich weiß gar nicht, ich habe in diesem F1-Game sehr wenig Playtime.
Ja.
Sehr, sehr wenig. Also wir haben irgendwie auch gefühlt unsere Karriere nur 5 Rennen lang gezogen bis jetzt.
Ja,
Also eigentlich
irgendwie.
müssten wir die mal fortsetzen.
Eigentlich schon,
Und
ja.
ich glaube, ich bin auch Vegas irgendwie nur 2, 3 Mal gefahren bis
Ich bin
jetzt.
erst einmal Vegas gefahren.
Also wir sind auch nicht mal angekommen in Vegas bis jetzt in
Nee.
unserer
Obwohl
Karriere.
das Formel-1-Spiel dieses Jahr eigentlich ein richtig gutes ist.
Das ist das Beste, was es seit Jahren gibt. Und wir
Ja, und
haben
wir zocken
uns
es am
ausgerechnet bei
wenigsten.
diesem Jahr ausgesucht, nicht wirklich zu zocken.
Ja.
Eigentlich ein bisschen stupid von uns, wenn man es mal so sagt. Nee, trotzdem sehr hyped auf Vegas. Dazu kommt dann ja nächste Woche Donnerstag die Pre-Weekend-Show wieder raus. Und im November haben wir dann natürlich auch noch mal, also jetzt diesen Monat, eine Bonus-Episode für euch. Und zwar kann ich jetzt schon ankündigen, dass diese Bonus-Episode am 13. kommen wird, nämlich am Montag, also genau in einer Woche.
Ja.
Und dementsprechend machen wir dann unter der nächsten Episode nochmal final in die Umfrage rein, dass ihr uns reinschreiben könnt, was ihr gerne noch für Fragen an uns habt, ob die Fragen privat sind, Formel 1 sind, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, fragt es.
Falls ihr unter der letzten Bonus-Episode eine Frage gestellt habt, die haben wir auch noch alle im Kopf. Die müssen
genau,
wir nicht nochmal doppeln. Dadurch. Wir haben die alle abgespeichert schon.
Genau. Und ansonsten würde ich jetzt noch ganz fix zum Closer dieser Episode die Community-Umfrage aus der letzten Episode aufgreifen. Und zwar findet ihr, dass die Top-Teams von der FIA bevorzugt werden. 56% tatsächlich für ja.
Ja, da wird
56% tatsächlich für nein.
Da wird dir endlich mal wird dir auch widersprochen.
Ja, also ich fand's ein bisschen kurios, das Ergebnis, aber wiederum, man sieht auch, dass es sehr zweigeteilt ist, die Umfrage, weil 56 zu 44 würde ich jetzt nicht eine eindeutige Entscheidung nennen.
Na egal, die Leute sind gegen dich, die Mehrheit ist gegen dich, mehr brauche ich ja. Gar nicht.
Und dann hat man natürlich auch noch gefragt, was ihr denkt, was der spanische Journalist gemeint hat. Ich glaube, viele waren einfach auch genauso ratlos wie wir. Das war schon das Erste. Ansonsten, das, was wir am meisten jetzt gelesen haben, war, dass er nur Aufmerksamkeit will. Entweder Joe oder Bottas, dass es um die Alfa Romeos geht, weil die jetzt nicht gerade karrieremäßig am besten Punkt sind. Vielleicht darüber irgendwas. Oder dass zum Beispiel McLaren einer der beiden Piloten wechseln könnte. Kann ich mir sehr schwer vorstellen. Aber gut, wiederum, vielleicht kann es auch sein. I don't know. Auf jeden Fall, eine Sache will ich noch raushauen, die ich ganz geil fand, und zwar von Chris. Wildes Gerücht, Günther Steiner übernimmt Alpine nur, um ein neues Buch zu schreiben.
Das wäre für dich, besonders für dich, wunderschön. Da hast
Alter,
du wieder für drei Wochen
ich
Stoff dieses, zum Zitieren.
Ich würde dieses Buch direkt wiederholen, wirklich. Und er hat ja auch am Ende von seinem Buch gesagt, er würde nicht ausschließen, dass er jemals noch ein zweites Buch macht. Also vielleicht kommt noch eine Fortsetzung zur 2022er-Saison.
Ich kann das nicht, ich ertrage das dann nicht, wenn du dann wieder
ich gebe dir dann das 22er-Buch, während ich das 23er lese, dass du aufholen kannst.
Dann redest du wieder einen Monat nur da, oder? Kann ich nicht
ertragen. gut, abschließend Kicktipp
würde ich noch. Kicktipp, gewonnen diese Wochenende hat Real Chris tatsächlich.
Ja,
Glückwunsch an dich. Gewonnen vor Pötti, Mark und Poppy, Pupi, was auch immer. Ihr wisst, wer es ist. Ihr fühlt euch angesprochen. Glückwunsch, ihr macht zu viert die Top 3 voll. Passt so.
Ja, über meine Leistung will ich dieses Wochenende nicht reden.
Ja, 0 Punkte.
Ach.
Kann ich gern sagen.
Nicht, null man Punkte. Muss nicht immer alles erwähnen, Perke.
0 Punkte.
Oh, naja. In Vegas kommt mein Comeback, ich sag's, wie es ist.
Mal, okay. Ja, wenn du es da mal nicht vergisst, vielleicht solltest du dir einen Wecker stellen einfach.
Ja, vielleicht, wahrscheinlich wäre das das Schlauste. Gut, ansonsten, falls euch der Podcast gefällt, lasst doch gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung da, denn das hilft uns unglaublich weiter und würde uns sehr freuen. Danke an alle, die immer bei den ganzen Community-Polls und sowas mitmachen und bei den Umfragen. Ist jedes Mal schön, ein bisschen zu lesen, was ihr so auch denkt über die ganzen Themen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, startet gut rein und wir hören uns am Donnerstag wieder zu unserer regelmäßigen Episode. Bis dahin, rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.